Mittag. Ich habe auch das Vergnügen, seit gestern schon da zu sein und mich hier bei den diversen Vorträgen und vielen interessanten Gesprächen zu freuen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, man kann es trotzdem lesen. Wenn es irgendwie Fragen dazu gibt, ich gebe die Folien hinterher auch gerne raus. Der Titel hat wahrscheinlich auch ein paar Leute ein bisschen abgeschreckt, weil es ja doch eher dröge klingt. Verbraucherschutz ist jetzt so ein Wort, was wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Leute so direkt mal magisch anzieht. Wenn ich jetzt hier Kryptographie und Ähnliches gesagt hätte, vielleicht wären es ein paar mehr, die jetzt von da wären. Egal, auf jeden Fall, wunderbar war das gerade, dass der Vortrag über Datenschutzrecht vorweg ging. Denn das sind ganz viele Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr erzählen brauche in dem Sinne, denn ganz vieles von dem, was dort angesprochen wurde, ist Teil meiner und der Arbeit meiner Kollegen. Verbraucherschutz im Netz, wie schützen von Daten, Verbrauchern und Plagegeistern, habe ich das untertitelt. Das ist jetzt nicht immer inklusiv, also Verbraucher und Plagegeister sind getrennt zu betrachten. Daten sind allerdings häufiger doch Plagegeister. Also, ich komme gleich drauf, aber starten wir erstmal. Was ist Verbraucherschutz? Ich denke, das sollte ich hier nochmal ein bisschen erklären. Verbraucherschutz, und das ist eine Abgrenzung zu dem, was viele von euch auch interessiert, Verbraucherschutz behandelt grundsätzlich immer das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Verbraucher. Das heißt, dass wir bei vielen Dingen im Verbraucherschutz gar keine Positionierung beziehen, also gar keine Position beziehen, und zwar aus dem simplen Grund, weil es nicht in dieses Verhältnis hineinfällt. Wir äußern uns eigentlich nicht zu Themen, die explizit Staat-Bürger sind, solange sie nicht gleichzeitig einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Verbraucherschutz ist zum Teil Beratung, es ist zum Teil Rechtsberatung, also als Beispiel, Kollegen von mir machen Energieberatung, das ist normale Beratung, das ist jetzt keine rechtliche Beratung. Wie kann ich zum Beispiel Strom sparen, wenn ich Energie sparen, wenn ich jetzt mein Häuschen saniere oder sowas? Andere machen Rechtsberatung. Mir ist irgendwas passiert, ich bin übers Ohr gehauen worden, speziell in Zeiten von, sagen wir mal, Finanzberatungskritik ist es gerade doch auch sehr, sehr beliebt. Ich glaube, wer momentan irgendwas haben möchte wegen Finanzkrise an Beratung, der muss gerade so zwischen 2 und 3 Monaten auf einen Termin bei den Verbraucherzentralen warten. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ist halt gerade ein ziemlich wichtiges Thema. Das ist dann ein Beispiel für die Rechtsberatung. Und natürlich, die Verbraucherzentralen, die Verbraucherschützer machen auch Lobbying. Wenn ich gefragt werde, was machst du vom Beruf her, dann sage ich normalerweise als erstes Lobbyismus. Der eine oder andere im Raum hier wird genauso reagieren, dann mit dem, wie die meisten anderen Menschen reagieren, wie Lobbyismus. Ja? Und dann, für wen denn? Ja, sage ich, für dich. Wie für mich? Für mich macht doch niemand Lobbying. Ja, doch, ich. Wie? Was jetzt? Lobbying für mich kann gar nicht sein. Und dann kommen wir zu dem Punkt, was Verbraucherschutz eigentlich tatsächlich macht. Wer macht Verbraucherschutz? Das sind zum einen die Verbraucherzentralen und zum anderen Verbraucherverbände. Die Verbraucherzentralen sind eigentlich die bekannteste Institution und Organisation in dem ganzen Bereich. Die Verbraucherzentralen sind die bekannteste Institution in dem Bereich, weil sie tatsächlich vor Ort für Leute direkt Beratung machen und natürlich auch im Internet mit ihren Internetauftritten. Die Verbraucherverbände sind vielen hier nicht so bekannt, aber ich bin mit beidem befasst, insofern als das beim Verbraucherzentrale Bundesverband, wo ich arbeite, als dass dort insgesamt, ich glaube, 16 Verbraucherzentralen der Länder und noch 20 weitere Institutionen Mitglied sind. Das sind dann solche Institutionen wie die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Haushaltsführungskräfte im Evangelischen Frauenbund. Kennt man nicht, aber das sind tatsächlich die Ursprünge des Verbraucherschutzes, da kommt das ursprünglich her. Und die sind dann auch da Mitglied. BMF habe ich mal mit aufgeführt, insofern als dass das BMF das federführende Ministerium für den Verbraucherschutz ist. Es ist das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Momentan ein CSU-Ministerium unter Ilse Eichner, Nachfolgerin von Herrn Seehofer. Und die DigiSanko, das ist die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz auf EU-Ebene. Das sind nur die wichtigen Player da drin an der Stelle. Wann immer Firmen sagen, sie machen Verbraucherschutz, Vorsicht, nochmal hingucken, ob die wirklich irgendwas mit Verbraucherschutz zu tun haben. Was macht der VZBV, der Verbraucherzentrale Bundesverband, Abkürzung VZBV? Der VZBV macht selber Informationen, das ist so eine der Kernaufgaben. Wir machen Lobbying, das heißt, wir unterhalten uns mit Politikern, wir nehmen Stellung und so weiter und wir betreiben Rechtsdurchsetzung, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Was der Bundesverband nicht macht, ist individuelle Rechtsberatung, das ist eine Aufgabe, die liegt bei den Verbraucherzentralen der Länder. VZBV, Entschuldigung. Der VZBV ist eigentlich so ein bisschen sowas wie ein Verbraucher-Think-Tank. Das ist jetzt ja auch so ein schönes Neocon-Wort. Der eine oder andere wird es mögen, der andere vielleicht auch nicht. Wir machen uns Gedanken, was passiert eigentlich gerade politisch und wie verändert sich die Konsumwelt. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber zum Beispiel solche Geschichten wie Behavioral Targeting und sowas, da ist man schon bei Fragen der Veränderung der Konsumwelt. RFID zum Beispiel ist auch eine Veränderung der Konsumwelt. Die Frage, was muss politisch eigentlich passieren aus Verbrauchersicht? Und wir liefern eine mehr oder weniger politisch neutrale Expertise. Neutral sind wir natürlich nicht, weil wir immer auf Seiten des Verbrauchers versuchen zu argumentieren, aber wir sind nicht parteipolitisch gebunden in irgendeiner Form. Gut, insgesamt 120 Mitarbeiter in Berlin, das klingt jetzt nach gar nicht so wenig, aber wenn man sich dann überlegt, dass wir eine Kette abbilden von ESL-Milch über Finanzdienstleistungen, Qualität in der Pflege bis hin zu Netzneutralität, dann ist das auch gar nicht so viel und da muss man schon sagen, ja, wir haben alle ganz gut zu tun und langweilen uns da eher nicht. International ist es so, dass wir auf europäischer Ebene mit anderen Verbraucherschutzvereinigungen zusammenarbeiten, das ist BEUC in dem Fall, das ist, also das sind die, nicht alle, aber doch viele europäische Verbraucherschutzverbände sind da Mitglied und das ist dann sozusagen auf EU-Ebene das Pendant, auf dem man dann Lobbying betreibt, also in erster Linie Lobbying tatsächlich auf EU-Ebene. Transatlantisch ist der sogenannte Transatlantic Consumer Dialogue. Das ist gerade in der IT und bei Intellectual Property ist das ziemlich wichtig. Also Information Society und Intellectual Property sind zwei sehr, sehr aktive Arbeitsgruppen. Und das ist natürlich ganz spannend insofern, als dass man da ja eigentlich gar nicht mehr nur auf europäischer Ebene überhaupt was machen kann. Komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und dann gibt es noch OECD, CSI-SEC, aber da verliere ich jetzt mal nicht weiter drauf, nur der Vollständigkeit halber. So, Mittelpunkt der Arbeit bei uns, das ist der Verbraucher. Der Verbraucher, wer ist eigentlich dieser Verbraucher? Unglaublich schwer zu qualifizieren. Was ist ein Verbraucher? Ihr alle seid Verbraucher, weil ihr dauernd irgendwas kauft. Also ob ihr es wirklich verbraucht, ist eine andere Frage, aber ihr kauft etwas und seid damit Verbraucher. Wie sieht es aus? Was für Interessen habt ihr denn? Wir müssen immer versuchen, in irgendeiner Form Interessen zu antizipieren. Das ist gar nicht so leicht, weil bei vielen Sachen ist es dann auch sehr umstritten. Was möchte der Verbraucher eigentlich? Möchte der Verbraucher wirklich Datenschutz? Oder möchte er nicht einfach nur billiger einkaufen? Nur mal so als etwas provokative These in den Raum gestellt. Der Verbraucher ist sehr, sehr häufig schlecht informiert, weil Information immer Zeitaufwand bedeutet. Und tatsächlich, mein Chef, Herr Willen, hat so eine Phrase, die eigentlich ganz schön ist, die mag ich sehr, sehr gerne. Das ist der schöne Satz, Verbraucher sein soll kein Vollzeitjob werden. Und wenn wir jetzt eben gerade eben von Herrn Klostermann gehört haben, allgemeine Geschäftsbedingungen so als Beispiel, allgemeine Geschäftsbedingungen sind teilweise unendlich lang. Oder die End-User License Agreements, die EULAs, wenn ihr euch eine Windows-Installation oder sowas, das macht ihr wahrscheinlich ja nicht, aber irgendwo bei anderen Programmen, die EULAs mal durchliest und die wirklich ernsthaft liest, dann braucht ihr da sicherlich ordentlich Zeit für, um die auch zu analysieren und zu verstehen. Ein ganz großes Problem aus unserer Sicht ist, dass der Verbraucher zu selten streitbar ist. Er beharrt sehr, sehr selten wirklich auf seinem Recht. Er ist nicht wirklich klagefreudig. Das finden wir häufig schade, denn wir haben so das Gefühl, dass einige der Anbieter das auch durchaus ein bisschen stärker gebrauchen könnten manchmal. Der Verbraucher in Digitalien habe ich ihn jetzt mal genannt. Der Verbraucher in Digitalien ist ein spezieller Fall. Der ist noch ein bisschen anders als der klassische Verbraucher. Der klassische Verbraucher geht in den Supermarkt und was macht er dann? Der kauft sich was, macht das leer und dann ist gut, der hat was bezahlt und dann ist da ein kleines Vertragsverhältnis zustande gekommen und dann ist es erledigt. Der Verbraucher in Digitalien, selber aktiver Teilnehmer in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, ist nicht nur Konsument im klassischen Sinne, also Verbraucher, sondern er ist gleichzeitig auch Produzent. Und das war eines dieser Beispiele, die eben schon von Herrn Klostermann angesprochen wurden. Beim Urheberrecht zum Beispiel ist es so, dass er ja nicht mehr nur downloadet, sondern er erstellt selber auch Dinge und er stellt sie anderen zur Verfügung und ist damit dann also eigentlich ein bisschen ein anderer Verbraucher, als er das klassischerweise war. Da hat sich auch unser Arbeitsfeld an der Stelle zumindest ein bisschen verändert. Online sind Menschen relativ leicht austauschbar, sind sie in der realen Welt auch, aber anders. Sie sind vor allem deswegen leicht austauschbar, weil sie unglaublich freigiebig sind. Für uns ist es immer kritisch mit dem digitalen Verbraucher, weil sehr, sehr viel Nicht-Wissen und Nicht-Ahnen im Spiel ist. Wenn wir jetzt bei sowas wie Tracking oder sowas davon reden, dann ist es ja so, dass der Verbraucher im Regelfall gar nicht weiß, was da passiert. Also die meisten Menschen wissen nicht, dass es Google Analytics gibt, hier im Raum logischerweise schon. Hier in Neustadt vielleicht auch noch ein paar mehr. Einfach deswegen, weil die Altersstruktur jung ist. Aber wenn wir jetzt dann uns irgendwie in andere Orte begeben, da weiß kein Schwein, was so ein Tracking eigentlich kann, wofür es da ist, was das soll. Also wenn wir uns jetzt mit einem durchschnittlichen 50-Jährigen auf der Straße unterhalten und ihn fragen, weißt du, ob auf einer Website, die du besucht hast, Google Analytics eingesetzt wird, dann wird nicht die Frage kommen, nee, weiß ich nicht, sondern was ist Google Analytics? Keine Ahnung, nie gehört. Ja, also das ist halt das ganz Normale. Wenn man es dann allerdings erwähnt, kommt ganz häufig dieser Nicht-Glauben-Faktor. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mit meinen Daten macht doch niemand was Böses. Die sind doch auch vollkommen uninteressant. Und dann das Nicht-Beachten. Ach ja, immer diese Kritik an diesen Sachen. Nee, lass mich damit in Ruhe. Das ist so aus unserer Sicht immer so das Schwierige daran. Für den Verbraucher selber in Digitalien kritisch sind in erster Linie zweifelhafte Geschäftsmodelle. Damit meine ich solche Dinge wie Abo-Fallen, wie sie so schön heißen bei uns, oder Kostenfallen online. Kann sich wahrscheinlich im Raum kaum einer vorstellen. Aber es gibt wahnsinnig viele Seiten, die Software, die eigentlich umsonst ist, nicht wirklich anbieten, sondern nur einen Link darauf anbieten, aber Search Engine Optimized sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, was Antivir zum Beispiel, wenn ich das eintippe bei Google, werde ich bei den ersten Treffern höchstwahrscheinlich eine Kostenfalle dabei haben, wo dann steht, hier Download, und dann kommt so ein kleines Formular, da steht dann zufälligerweise noch dran, ach übrigens, vielleicht ein bisschen kleiner auch, oder vielleicht auch mal gar nicht, steht dann da dran, wir stellen dir übrigens eine Dienstleistung zur Verfügung, und zwar, dass du den richtigen Link findest, und das kostet dich dann übrigens 90 oder 120 Euro pro Jahr. Und du verzichtest übrigens auch auf dein Widerrufsrecht und all sowas. Das haben wir gerade wahnsinnig viel. Das sind ganz, ganz viele Verbraucher, die damit zu uns kommen und sagen, kann ich da was machen? Denn was machen diese dann? Die schicken dann einfach mal eine Rechnung. Oder schicken wir mal einen Link vom Kassobüro und schreiben, gegebenenfalls auch nochmal ein anwaltliches Mahnschreiben hinterher. Wunderbar. Das sind Leute, das sind diese zweifelhaften Geschäftsmodelle. Und die meisten Verbraucher haben dann noch das Problem, dass es auch noch mit ihrem Unwissen korreliert. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie sie sich wehren können. Konkret bei Kostenfallen. Tatsächlich, fragt mal nach in eurem sogenannten Normalo-Bekanntenkreis, bei den Leuten, die keine Geeks, keine Nerds sind, kein gar nichts in der Richtung. Fragt da bitte mal nach und fragt mal nach, ob einer schon mal so eine Rechnung gekriegt hat. Also ich glaube inzwischen, bei der Anzahl von Verbraucherbeschwerden, die wir da kriegen, kann es eigentlich fast gar nicht mehr sein, dass ihr keinen davon im Bekanntenkreis habt. Unwissensbasierende Geschäftsmodelle sind das zweite Problem. Sozusagen, wenn ich gar nicht weiß, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und daran teilnehme, ja, dann stehe ich halt auch ein bisschen im Regen. Bei unwahrnehmbaren Geschäftsmodellen, das sind diese ganzen Hidden-Geschichten, wie zum Beispiel halt Behavioral Targeting ist ein schönes Beispiel dafür, die nimmt man als normaler Mensch nicht wahr, weil man nicht checkt, welche HTTP-Requests irgendwo rausgeschickt werden. Verbraucherschutz im Netz ist bei uns relativ konkret auf diese Themen einzugrenzen. Wir kümmern uns primär um die Frage von Zugängen, also die Frage von Netzen, die Frage von E-Commerce in allen Variationen, das fängt beim Fernabsatzgesetz an und hört dann irgendwann auf, um Datenschutz, um Urheberrecht, wo wir die Verbraucherperspektive vertreten, und den Jugendschutz aber nur in speziellen Teilen, weil Jugendmedienschutz in dem Sinne natürlich eine Aufgabe ist, die nicht bei uns liegt. Jugendschutz im Sinne von so etwas Jamba-Klingeltöne und sowas, unter 14-jährige Vertragsabschlüsse und sowas, das ist alles dann wieder bei uns mit auf dem Zettel. Betrifft ja nicht nur Jammer. Zugänge, also, wie gesagt, Zugänge, momentan großes Thema Netzneutralität. Wir haben da eine internationale Position zu erarbeitet mit den amerikanischen Verbraucherschutzverbänden und den anderen Europäern, insbesondere die Norweger sind da sehr, sehr aktiv, interessanterweise. Wir sind natürlich pro Netzneutralität, und zwar vollkommen diskriminierungsfrei. Es gibt gerade aktuelle Äußerungen von der Bundesnetzagentur, von der Zuständigen, die auch ein Stück weit zumindest auch auf unsere Aktivitäten zurückgeht in dem Bereich, die sich auch genau dafür ausspricht. Wir sind der Meinung, dass digitale Dividende den Providern so viel ermöglicht, dass man ihnen auch zumuten kann, dass sie diskriminierungsfreie Netzzugänge anbieten und das auch noch transparent tun müssen. Ich holpere hier mal ganz schnell durch dieses ganze Thema. E-Commerce ist ein extrem komplexes Ding. Haben wir eben auch schon ein bisschen was darüber gehört. Da spielt ganz stark das Fernabsatzrecht rein, das sind europäische Richtlinien zum Teil, das klassische Vertragsrecht. Wann kommt ein Vertrag zustande? Die meisten würden wahrscheinlich denken, ach, ein Vertrag kommt dann zustande, wenn ich jetzt auf eine Website gehe und auf Bestellen klicke. Nö. Wenn ich bei Otto oder sowas bestellen möchte, dann gebe ich nichts anderes ab, als die Erklärung, dass ich jetzt gerne zu diesem Preis, der auf der Website stand, das gerne kaufen würde. Das ist noch kein Vertrag. Otto würde sagen, der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn wir gesagt haben, ach, du möchtest das gerne zu dem Preis kaufen, zu dem wir es angeboten haben. Wunderbar. In dem Moment, wo wir sagen, wir haben das übrigens auch zu dem Preis und wir möchten das jetzt auch liefern, dann kommt der Vertrag erst zustande, respektive sie schicken dann einfach die Ware raus und damit kommt der Vertrag auch zustande. So, aber eigentlich dieser Vertrag kommt nicht mit dem Klick auf Bestellen zustande, sondern erst später. Nämlich dann, wenn der Händler selber das angenommen hat. Ein klassisches Beispiel war dafür diese Geschichte mit diesen, 49 Euro Laptops bei Otto in dem Fall. Also das war eine Invitatio ad Offerendum, wie das so schön heißt im Juristendeutsch, eine Einladung zur Abgabe eines Angebotes. Und genau darauf hat Otto sich natürlich dann auch berufen und hat gesagt, naja Leute, Fehler passieren und der Vertrag ist auch noch gar nicht zustande gekommen und so weiter. Ganz häufig wird durcheinander gebracht, was man im Netz eigentlich kauft und wo man eigentlich nur eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Wenn ich mir eine CD bestelle, dann kaufe ich die. Wenn ich ein MP3 runterlade, dann ist es noch nicht ganz juristisch auszisseliert, ob das jetzt tatsächlich nur eine Dienstleistung ist oder nicht, aber eigentlich ist es eine Dienstleistung. Alles, was in Digitalien verbleibt, ist eigentlich eine Dienstleistung. Software ist im Regelfall Dienstleistung und kein Kauf, solange ich keinen physischen Träger habe. Aufklärungspflichten haben wir eben auch schon mal drüber gehört, auch so ein bisschen am Rande zumindest. Die Aufklärungspflichten, die heißen Impressumspflicht und ähnliche Dinge, Widerrufsrecht und sowas. Das ist ein ganz großer Teil bei uns und ist auch relativ wichtig, insofern als dass, wenn ich etwas nicht weiß, mache ich es am einfachsten. Also Beispiel, ich möchte in einem französischen Online-Shop etwas bestellen und dann muss mich der französische Online-Shop-Betreiber auf diverse Dinge hinweisen, wie zum Beispiel auf Preis, Endpreis und so weiter. Und als deutscher Verbraucher habe ich das große Glück, dass ich in Europa auch noch nach deutschem Recht sozusagen am Ende mein Recht einklagen kann. Kann ich in den USA zum Beispiel dann wieder nicht. Also die Aufklärungspflichten, die gehen ganz, ganz weit. Vor allem das Wichtigste ist, dass am Ende ein Endpreis dargestellt werden muss und das war zum Beispiel mit eBay gerade wieder strittig, ob Versandkosten mit angezeigt werden müssen oder nicht. Und gut, also Aufklärungspflichten sind im E-Commerce-Bereich auch wahnsinnig wichtig. Interessanterweise ist es so, dass beim E-Commerce sich in der Zukunft wieder eine Menge tun wird. Insofern, als das eigentlich alles auf der E-Commerce-Richtlinie auf europäischer Ebene basiert, und die in Überarbeitung sein wird in absehbarer Zeit und danach wahrscheinlich das relativ gute, also relativ verbraucherfreundliche deutsche Recht sich ein bisschen ändern wird. Wahrscheinlich zum etwas schlechteren. Urheberrecht, auch ein schönes Thema. Urheberrecht, was ist eigentlich dieses Urheberrecht und was haben wir damit überhaupt zu tun? Ich meine, wir machen Verbraucher, beim Urheberrecht wird doch nichts verbraucht. Doch, natürlich, da wird der Verbraucher natürlich in Anspruch genommen, der Verbraucher erwirbt etwas oder er möchte etwas mit etwas tun, was ihm vielleicht auch zusteht oder auch nicht zusteht, da muss man dann immer darüber diskutieren. Klare Position von uns, Recht auf Privatkopie, natürlich Recht auf Privatkopie. Manchmal bekommt man dann so Anfragen, wie zum Beispiel, Privatkopie, soll eine Privatkopie eigentlich von jedem File gemacht werden dürfen bei digitalen Sachen oder vielleicht nur vom Original? Das war jetzt wirklich eine Frage aus dem Fragebogen zum dritten Korb der Urheberrechtsgesetznovelle, also zur Urheberrechtsgesetznovellierung. War ganz interessant, insofern, dass das mir eigentlich noch keiner erklären konnte, wenn ich jetzt ein digitales File habe, wo ist der Unterschied zwischen dem Original und der Kopie? Also die Frage kam aus dem Bundestag, wurde vom Bundesministerium für Justiz so weitergeleitet, ob es einen Unterschied machen würde, ob man jetzt eine rechtliche Einschränkung auf die Zulässigkeit der Privatkopie nur vom Original machen würde. So, klingt total simpel, total spannend. Will euch nicht langweilen, aber das sind so die Sachen, mit denen wir uns da teilweise dann relativ lange beschäftigen müssen. Die Frage der Durchsetzung von Urheberrechten ist etwas, was bei uns auch mal ganz kräftig mit auf dem Plan steht, nämlich die Frage, was ist da verbraucherfreundlich, was ist verbraucherfeindlich? Three strikes and you're out zum Beispiel, dieses Hadopi-Modell aus Frankreich, was gerade in England auch sehr, sehr stark diskutiert wird, auf Vorschlag von Peter Mandelson. Das ist ein Beispiel, wo wir ganz klar sagen, das geht gar nicht, weil das Abschneiden von einem grundlegenden Informationszugang aufgrund eines Urheberrechtsverstoßes so hochgradig unverhältnismäßig ist, dass man es nicht begründen kann. Respektive, wir schätzen es als rechtlich vollkommen unzulässig ein. Die Frage von Vergütungsmodellen ist auch eine, die uns immer wieder beschäftigt. Wann zahlt man wie viel für was? Es gibt zum Beispiel tolle Vergleichsstudien inzwischen über Europa, wenn man sich ein iPod kauft mit 30 GB Speicher. In manchen Ländern zahlt man dann 80 Euro Urheberrechtsabgabe, in manchen 2, Das ist eigentlich ganz interessant, da kommt auch schon ein ganz schönes Preisgefälle zustande und so richtig erklären kann es einem keiner, warum das eigentlich so sein sollte. Hat was damit zu tun, dass diese ganzen Vergütungsmodelle nicht harmonisiert sind. Das heißt, man hat überall ein anderes Recht und wenn man sich jetzt in Spanien einen Player kauft, dann hat man extrem viel Urheberrechtsabgabe drauf. Wenn man den sich allerdings in den Niederlanden kauft, hat man wieder fast nichts drauf. Das heißt, da kann man das auch tatsächlich als Verbraucher schön ausnutzen, wenn man das denn unbedingt möchte. DRM, digitales Rechtemanagement, begleitet uns auch schon seit Jahren beim VZPV. DRM ist ein ganz, ganz spannendes Thema, insofern ist, dass wir gar nichts gegen DRM haben. Wir finden DRM nicht schlimm. Sehen hier wahrscheinlich im Raum ziemlich viele andere, aber wir haben überhaupt nichts gegen DRM, es muss nur gewisse Kriterien genügen. DRM muss halt tatsächlich interoperabel sein. DRM darf nicht zu unzulässigen Einschränkungen der Vervielfältigung und zur Abschaffung der Privatkopienmöglichkeit führen und so weiter. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, muss man am Ende schon nochmal fragen, was bleibt von DRM eigentlich am Ende übrig? Aber gut, wir sind nicht grundsätzlich gegen DRM, es muss nur unseren Kriterien genügen. Kommen wir mal zum Kernpunkt, der hier die meisten Leute interessiert, Datenschutz. Datenschutz ist Verbraucherschutz. Warum ist Datenschutz Verbraucherschutz? Weil Daten inzwischen mehr sind als nur eine normale Ware. Also sie sind mehr als eine normale Ware. Man kann ja schon darüber streiten, ob Daten eine Ware sind, aber wir sind inzwischen der Meinung, dass Daten sogar mehr sind als eine klassische Ware. Denn Daten sind die Grundlage einer Vertragsbeziehung. Wenn ich irgendwo einen Vertrag abschließe, dann muss ich normalerweise Daten hinterlassen. Und der andere Internet, also gibt ja auch mir Datenpreis, wie zum Beispiel über die Impressumspflicht und Ähnliches. Sie sind Grundlage einer Vertragsbeziehung und damit ist Datenschutz, also der Umgang mit Daten ist für uns eine Grundlage in das sogenannte Verbrauchervertrauen. Verbrauchervertrauen ist ein relativ abstrakter Begriff, aber heißt nichts anderes, als dass Märkte nur dann funktionieren, wenn ich auch darauf vertrauen kann, dass die anderen Player in diesen Märkten korrekt handeln. Ansonsten bricht ein Markt zusammen und da Verbraucher Teil eines Gesamtmarktsystems sind, soziale Marktwirtschaft 2.0 wird es bei uns inzwischen gerne genannt, ich mag das nicht so gerne, ich mag diese 2.0-Sachen nicht so. Aber sozusagen die Wichtigkeit von Datenschutz als Grundlage für Verbrauchervertrauen und damit in ein Funktionieren von Märkten ist inzwischen eine Position bei uns, die auch unumstößlich ist, glaube ich. Datenschutz wird bei uns sehr, sehr intensiv bearbeitet, unter anderem von mir. Datenschutz ist bei uns personenbezogene und personenbeziehbare Daten. Das Beispiel, was Herr Klostermann genannt hatte, mit den IP-Adressen zum Beispiel, da haben wir noch keine abschließende Meinung zu gebildet in den Feinheiten. Aber im Regelfall gehen wir davon aus, dass IP-Adressen personenbeziehbare Daten sind. Also es kommt natürlich immer wieder darauf an und grundsätzlich, Grundsatzposition, Daten unterliegen der Verbrauchersouveränität. Wir möchten niemandem verbieten, seine Daten überall preiszugeben. Möchten wir nicht. Wir möchten aber, dass jeder das Ganze unter gewissen Kriterien macht. Das heißt, was wir fordern, ist Privacy by Design, Privacy als Default-Einstellung, schönes Beispiel dafür, die maximal möglichen Privatsphäre-Einstellungen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, die, wie heißt sie jetzt korrekt, VZ Netzwerke Limited, ist ein Beispiel dafür, die betreibt drei soziale Netzwerke. Das eine heißt StudiVZ, das kennt hier im Raum jeder, das zweite heißt MeinVZ, kennen wahrscheinlich auch noch viele, und das dritte ist SchülerVZ. Bei SchülerVZ sind sie inzwischen dazu übergegangen, die Voreinstellungen auf das Maximum an Privacy-Möglichkeiten zu setzen. Bei allen anderen machen sie das nicht. Und sie haben mir bis heute keine gute Erklärung dafür liefern können, warum eigentlich. Weil, gut. Also, mir ist schon klar, warum, aber eine gute Erklärung ist es immer noch nicht. Das heißt, wir wollen, dass die Menschen aktiv dafür entscheiden müssen, welche Daten sie freigeben. Und zwar auf Grundlage umfassender Informationen und natürlich die Zweckbindung von Datenfreigaben sollte da auch mit drin sein. Kein generelles, pauschales Opt-in für irgendwas. Also nur mit Wissen und Zustimmung Datenerhebung durchzuführen, Datenverarbeitung durchzuführen, eine Datenweitergabe sowieso nur mit Wissen und Zustimmung. Und genau da sind wir zum Beispiel in einem dieser kleinen Löcher des BDSG, das sogenannte Listenprivileg, nachdem ich listenförmig zusammengefasste Daten, Name, Anschrift sowie ein weiteres Merkmal auch ohne Wissen und Zustimmung des jeweiligen weitergeben darf. Das kann ich dann hinterher wieder nehmen und dann wieder mit weiteren Daten aus anderen Quellen anreichern. Gut, also nur ein Beispiel, das ist nämlich eine Ausnahme vom eigentlichen Datenschutzgrundsatz und da haben wir lange für gekämpft, dass das jetzt mit der Datenschutzgesetznovelle, die Herr Klostermann schon erwähnt hatte, dass das dabei rausfliegt. Wurde uns ursprünglich auch von einem gewissen Herrn Schäuble zugesagt, wurde dann im parlamentarischen Prozess fein herausgelöst. und durch eine andere Regelung ersetzt, die da heißt, dass wenn Daten über das Listenprivileg weitergegeben werden, neuerdings dann der Erheber, also der ursprüngliche Erheber der Daten, genannt werden muss. Also zum Beispiel, wenn dann demnächst mal Werbepost kommt, auf der steht drauf, Ihre Daten haben wir übrigens von. Ja, dann werden wir vielleicht mal ein bisschen darauf achten. Es gab Firmen, die haben da sehr gegen protestiert, weil sie Angst um ihr Image hatten. Ich weiß gar nicht warum. Wie setzen wir uns dafür ein, für diese ganzen Zwecke, unter anderem für den Datenschutz? Wir stellen regelmäßig Anfragen an Politik und Verwaltung und wir werden auch regelmäßig angefragt. Das ist so eine Zweierbeziehung. Das will heißen, wir fragen nach, wie sieht denn das da und damit aus? Was habt ihr denn da vor oder was ist denn da Pipeline? Und andersrum kommt dann die Bitte darum, dass wir uns dazu äußern, dass wir öffentlich Stellung dazu nehmen, zum Beispiel bei Ausschussanhörungen im Bundestag, Bundesdatenschutzgesetz zum Beispiel und vielen anderen. Also wir gehen dann hin, wir erarbeiten eine Position, sagen, was ist aus Verbraucherperspektive da der Knackpunkt, der Kasus Knaxus, wie sollte das Ganze am besten geregelt sein und entsprechend reichen wir das ein, das wird zur Kenntnis genommen und natürlich ist es so, dass wir auch dann mit Politikern einzeln sprechen und ihnen versuchen klarzumachen, warum das denn so sein muss und nicht so, wie andere das gerne hätten. Also, ein weiterer Teil davon ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit und da sind wir, glaube ich, relativ gut drin inzwischen mit Öffentlichkeitsarbeit, auch deutlich zu zeigen, wo denn eigentlich die Probleme liegen oder auch nicht liegen und zwar wirklich bei, also quer durch die Bank, ob das jetzt sowas ist halt wie bei der Finanzberatung oder ob das jetzt so etwas ist wie halt Milch, die nicht mehr, also die jetzt auch Frischmilch halten kann, heißen kann, wenn sie nicht mehr Frischmilch ist, sondern länger haltbar gemacht wurde. Hat sich vor 2 Jahren geändert. Inzwischen darf man alles Frischmilch nennen, also nicht alles, aber vieles. Solche Geschichten, also wir können da schon relativ viele Sachen zeigen. Zu einem Beispiel komme ich gleich nochmal rein. Grundsatzproblematik ist natürlich beim Datenschutz, dass die Folgen sehr, sehr schwer vermittelbar sind. Wenn ich Daten preisgebe, wie kann ich, also wenn ich jetzt Daten preisgebe als Otto-Normalverbraucher, mein Gott, ich habe ein paar Daten freigegeben, wo ist das Problem? Das ist ein großes Problem bei der Vermittelbarkeit von Datenschutz. Die Komplexität ist für den Normalbürger nach wie vor extrem hoch und ich rede nicht vom Normalbürger, der jetzt hier im Raum sitzen mag, sondern ich rede wirklich vom Otto-Normalbürger, dem Otto-Normalverbraucher. Häufig ist es schwierig zu argumentieren in der Abwägung, denn Datenschutz ist einer der Punkte, der immer abgewogen wird gegen andere Rechtsgüter. Wir alle kennen die Diskussion Datenschutz kontra Sicherheit und ähnliche Dinge. Gut, gehört dazu. Wie wir unsere Sachen durchsetzen können, wie wir unsere Sachen benennen können, beziehungsweise wie wir unsere Position etwas deutlicher machen können, das ist unser kleiner Instrumentenkoffer. Wir haben die sogenannte Verbandsklagebefugnis nach Unterlassungsklagegesetz UKLA. Wir können Framing und Shaming betreiben, also das ist eher noch ein bisschen was anderes. Identifikation von politischem Handlungsbedarf, hatte ich eben schon mal erwähnt, wenn wir an Politik oder Verwaltung herantreten und sagen, hier läuft was schief, bitte ändert das. Und was wir machen können, ist Verbraucherinformation, und das ist tatsächlich einer der schwierigsten Teile, Verbraucherinformation, weil wir können schlecht immer dann, wenn irgendwas schief läuft, an andere Haushalte mal eben eine Mail schreiben, weil gut, also die, erstmal wollen wir diese Datenhaltung ja selber gar nicht haben und zum anderen, also wenn wir es per Postwurfsendung machen würden an alle Haushalte, würden wir uns auch zuwiderlaufen, insofern, als dass wir eigentlich diese Aufkleber eine lange Zeit verteilt haben, von denen bitte keine Wurfsendungen. Also kommen wir ein bisschen in die Probleme. Ist auch ein bisschen teuer, muss man auch sagen, wenn man so eine Postwurfsendung an alle Haushalte machen würde. Eigentlich müsste man es aber eigentlich regelmäßig tun, geht aber leider faktisch nicht. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen darauf verlassen, dass die Verbraucher auch sich ihre Informationen gewillt sind abzuholen, respektive dass Medien daran ein so großes Interesse haben, dass sie diese Themen auch als Multiplikatoren ans Volk streuen. So, schnüffeln. Was machen wir? Wir schnüffeln. Wir gucken uns an, ja, wo könnte eigentlich jetzt hier ein Problem vorliegen? Und das ist eigentlich einer der schwierigsten Teile. Wo könnte hier ein Problem vorliegen? Das ist dann sehr, sehr viel mit juristischer Abwägung. Was sagt eigentlich die Rechtslage dazu? Ist das problematisch und haben wir da eine Handhabe? Schnüffeln heißt Themenfindung in erster Linie. Schnüffeln, Verbraucherbeschwerden sind ein ganz gutes Beispiel. Ich habe das schon erwähnt, diese Abo-Fallen. das ist sowas, wo ganz, ganz viel Input von Verbrauchern kommt. Also wenn dann sowas kommt, wie ist das Wahlinfo 2009 gegeben, was glaube ich, das war ja noch keinen halben Tag online, da hatte ich schon die erste Mail im Kasten, hier neue Abo-Falle, sieht aus wie der Wahl-O-Mat, ist aber nicht der Wahl-O-Mat und kostet 80 Euro pro Jahr. Ups. Gut, haben wir in der Liste aufgenommen und können nur hoffen, dass andere das auch aufnehmen. Ist tatsächlich dann auch von Medien aufgenommen worden, weil der Wahl-O-Mat auch so bekannt ist und so. Sozusagen, das war dann mal ein Beispiel, um mal zu zeigen, dass so Kostenfallen halt auch wirklich sehr gemein sein können. Also die waren am ersten Tag, als der Wahl-O-Mat online gegangen ist, waren die eine Zeit lang bei den Google, bei der Google-Suche nach Wahl-O-Mat waren sie auf dem, also hatten sie sich so einen Bannerplatz oben gekauft, direkt über den Suchergebnissen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute drauf geklickt haben, ehrlich gesagt. Das heißt, wir versuchen uns an Gefahrenidentifikation, wir analysieren Gesetzesvorhaben, Geschäftsmodelle und nicht zuletzt auch Werbung, weil zum Beispiel unlautere Werbung dürfen wir unter gewissen, da dürfen wir unter gewissen Voraussetzungen auch etwas machen. Insbesondere also bei solchen Dingen wie zum Beispiel, wenn etwas draufsteht, was irreführend ist. Also irreführende Werbung dürfen wir unter anderem auch uns mit auseinandersetzen und dann etwas aktiver werden. Wir dürfen bellen. Bellen ist das, was ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe. Bellen ist unsere Medienarbeit, unsere internationale Zusammenarbeit und vor allem das öffentliche Brandmarken von Fehlverhalten. Das heißt, wenn jemand Mist baut, dann stellen wir uns hin und sagen, hier XY hat Mist gebaut. Ob das jetzt sowas ist wie Fluglinien, die mal eben wieder Sondertarife eingeführt haben, wo man dann auch irgendwo ein Häkchen hinter rausnehmen müssen. Und dann ist der Flug eben 50 Euro teurer mit einer Dienstleistung, die kein Mensch haben wollte. Solche Sachen. Oder auch so, also bei sozialen Netzwerken, das ist so ein ganz schönes Beispiel dafür, was da so alles schief läuft. Da haben wir, glaube ich, auch ganz gut in den Medienarbeit, haben vielleicht ein paar Leute hier wahrgenommen. Verbraucherinformation. Wir haben das Grundproblem, dass Internet als Medium nach wie vor ein eher ungewohntes Terrain ist, für erstmal für viele Verbraucher, sich darüber sinnvoll zu informieren und andererseits allerdings auch für uns in unserer Arbeit. Also den VZBV gibt es jetzt seit fast 10 Jahren. Die Vorgängerorganisationen und den Verbraucherschutz insgesamt gibt es seit 40 beziehungsweise, 110 Jahren, wenn man es genau nehmen will. Also es ist schon ein bisschen älter alles in der Geschichte. Klar, viele Sachen sind da einfach noch auf sehr tradierte Art und Weise eingeschliffen und die Fragen, die wir uns natürlich immer stellen, sind, wie erreicht man diejenigen, die Informationen eigentlich am notwendigsten bräuchten? Das ist halt im Zweifel nämlich nicht ihr, die hier im Raum sitzt. Ja, also ihr braucht wahrscheinlich weniger Informationen im Datenschutz als Otto-Normalverbraucher draußen. Und wie muss man Feedback-Kanäle gestalten, damit das auch funktioniert, damit wir Input kriegen, damit wir Feedback darauf kriegen, wie unsere Sachen eigentlich angenommen werden? Ein Beispiel, Surfer haben Rechte gegen. Das klingt für euch jetzt wahrscheinlich so, Surfer, dieser uralte 90er-Begriff. Ja, vielleicht hätten wir es noch Surfer haben Rechte 21 nennen können oder ähnliches. Nein, aber der Begriff des Surfers hat sich ja wirklich gut eingeprägt, so ist es nicht. Surfer haben Rechte.de ist auch so ein bisschen so ein kleines Spiel damit, Internet rechtsfreier Raum und so weiter. Das Internet ist alles andere als ein rechtsfreier Raum und genau darüber soll die Seite aufklären. Sie ist zum einen als Verbraucherinformationsportal konzipiert. Dort werden solche Dinge erklärt, wie zum Beispiel Urheberrecht, Verbraucherverständlichkeit, der Versuch der Verbraucherverständlichkeit, was beim Urheberrecht echt nicht einfach ist. Dort wird informiert, wie Datenschutzgesetzgebung eigentlich aussieht. Welche Rechte habe ich eigentlich? Teilweise mit Links auf Muster schreiben, wenn ich zum Beispiel eine Auskunft haben möchte, wie Herr Klostermann das vorhin gesagt hat, wenn ich mal die Information haben möchte, wer hat was über mich gespeichert, gibt es auch Musterschreiben und so weiter, kann man sich ja alles runterladen, ausfüllen und so weiter. Wir versuchen das dort zum Beispiel mit Checklisten zu erklären, was ich zu beachten habe, wenn ich zum Beispiel ein soziales Netzwerk benutze, wenn ich bei eBay was mache oder ähnlich. Also teilweise geht es bis auf Einzelanbieterebene runter, ist erst seit August online, entsprechend auch noch am Wachsen, wie immer. Kontinuierliche Beta, könnt ihr euch vorstellen. Es gibt einen Rückkanal für Hinweise auf Fehlverhalten, das sogenannte schwarze Schaf. Da könnt ihr auch gerne Sachen eintragen, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, das geht gar nicht. Problem ist natürlich wie immer die Bekanntheit. Klar, wir haben nicht das Geld, um mal eben eine riesig fette Werbekampagne dazu zu machen. Das heißt, wir sind auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen. Das heißt, auch ein Grund, warum ich natürlich heute hier bin. Sagt es ruhig weiter, vor allem den Leuten, bei denen ihr glaubt, dass sie es nötig haben. Surfer haben Rechte.de. Schöne Seite, gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht warum. So, ein Beispiel für die Identifikation von politischem Handlungsbedarf. Hatten wir auch eben schon mal davon gesprochen, ganz kurz, wurde schon erwähnt, letzte Legislaturperiode zum Ende hin gab es insgesamt 3 BDSG-Novellen. Nummer 1 war Scoring, Nummer 2 ist Adresshandel gewesen und Nummer 3, habe ich vergessen, war noch irgendwas. Fingierte Einwilligungserklärung, hatten wir schon mal darüber gesprochen, dieses untergeschobene, also hat Herr Klostermann schon erwähnt, fingierte Einwilligungserklärung, wenn ich ganz, ganz lange AGB habe und irgendwo steht mal eben ganz klein noch mit drin und übrigens erteilen Sie hiermit auch noch Ihre Einwilligung, dass wir ihre Daten nutzen, verarbeiten, erheben, nutzen und was haben wir noch Schönes, weitergeben und so weiter dürfen. Also eigentlich erteilen sie uns die Absolution für alles mit ihren Daten. Das sind diese sogenannten untergeschobenen Einwilligungserklärungen, ob die rechtlich zulässig sind, das ist immer strittig, kommt ein bisschen darauf an, wie sie formuliert sind. Und ob das reicht, wenn man dann einfach nur ein kleines Häkchen setzen muss, das ist auch strittig. Hat sich auch gerade durch das BDSG geändert. Auf jeden Fall, das war so der Ansatz. Das war ein ganz großes Problem, das Listenprivileg war ein ganz, ganz großes Problem und das, der fehlende Unterlassungsklageanspruch. Wenn konkret was beim Datenschutz schiefläuft, können wir gar nicht wirklich machen. Also wir dürfen zum Beispiel uns die Datenschutzbestimmungen angucken und sagen, diese Datenschutzbestimmungen sind rechtlich totaler Mist. Ändert das zwar bitte sofort, aber was wir nicht dürfen, ist, wenn konkrete Datenschutzvergehen bestehen, haben wir keine rechtliche Handhabe, können wir nichts tun für den Verbraucher an der Stelle. Wir können nur darüber jammern an der Stelle. Beißen, schnüffeln, bellen, beißen. Das ist so der kleine Dreiklang, der den Verbraucherschutz in Deutschland eigentlich so interessant macht, weil das nämlich ein kleiner Unterschied ist. Schnüffeln und bellen dürfen die in den anderen Ländern auch alle, beißen dürfen sie meistens nicht. Unser rechtliches Instrumentarium, das ist das UKLAG, habe ich eben schon erwähnt, beziehungsweise UWG, je nachdem. Als Beispiel hier ihr, sagen wir mal, Zielgruppe Affina, soziale Netzwerke. Wir haben insgesamt 6 Betreiber sozialer Netzwerke abgemahnt. Der erste war StudiVZ, das war Februar 2008 und die anderen 5 waren alle im Juli 2009 jetzt fällig. Insgesamt war es Xing, Lokalistenwerk in Wien, Facebook, MySpace und StudiVZ. Ich hoffe, ich habe da keinen vergessen. Nee, das sind 6. Wunderbar. Das Ziel bei so etwas ist, dass die eine Unterlassungserklärung abgeben. Wozu eine Unterlassungserklärung? Also, wir haben uns angeschaut, was steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drin. Und da stehen teilweise ziemlich absurde Dinge drin. Dinge, die mit deutschem Recht nicht konform gehen. Zum Beispiel Änderungsklausel. Klingt erstmal harmlos, eine Änderungsklausel. Änderungsklausel heißt, ich möchte die AGB ändern. Wie gestalte ich das? Wir haben Fälle gefunden bei diesen Anbietern, wo dann drin stand, der Betreiber ist berechtigt, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern und wenn der Nutzer in das System einloggt, hat er diese anerkannt. Das heißt, ich kann die Vertragsgrundlage zwischen Nutzer und Betreiber jederzeit nach freiem Willen ändern und ja, der steht dann in der Luft da. In dem Moment, wo er sich eingeloggt hat. Geht nach deutschem Recht nicht, man muss da schon Fristen einhalten, man muss darüber informieren, dass sie sich ändern, man muss auch deutlich machen, was sich ändert und so weiter. Haben inzwischen auch die meisten eingesehen, dass solche Klauseln nicht gehen. Urheberrecht war eben auch schon mal angesprochen, genau diese Überlassungsgeschichten. Da gab es einen Anbieter, der hatte sich zum Beispiel reingeschrieben, sie übertragen uns die Nutzungsrechte und zwar insbesondere auch zur Ausspielung in anderen Medienformen. Wenn man sich jetzt mal dazu überlegt, also Xing ist eine eigenständige AG, okay. Lokalisten gehört zu ProSiebenSeins, wer kennt wen, gehört zu RTL. Facebook ist eigenständig, MySpace gehört zu Fox News Interactive, also zu Fox Media Interactive, einer Tochter von Rupert Murdochs Fox Imperium. Und StudiVZ gehört zum Holzbring Verlag. So, wenn mir jetzt einer davon irgendwo reinschreibt, wir behalten uns insbesondere das Recht vor, die Bilder oder was auch immer, auf anderen Medienformen auszuspielen. Also ich möchte nicht, dass das Bild, was ich heute hochgeladen habe, morgen in der Zeitung steht oder im Fernsehen gezeigt wird. Sorry, möchte ich einfach nicht. Da möchte ich auch nicht die Nutzungsrechte für abtreten, aufgrund davon, dass es aufgrund von Urheberpersönlichkeitsrecht auch noch ein bisschen kritisch ist. Ein Beispiel dafür. Es gab noch ganz, ganz viele andere Klauseln, wo man echt so gedacht hat, sag mal, was soll das? Und das ist natürlich was wir halt machen. Wir prüfen das dann durch, wir prüfen, ob das verbraucherfeindlich ist. Wir haben immer die Formulierung der verbraucherfeindlichsten Auslegung und das ist auch das, was die Gerichte so sehen. Neulich haben wir gegen Google Verfahren gewonnen zu ihren AGB und Nutzungsbedingungen, Datenschutzbestimmungen. Waren zwar schon alte und Google hatte die auch schon geändert, aber Google wollte nicht diese Unterlassungserklärung abgeben. Google hatte eigentlich eingesehen, dass das, was sie dort gemacht hatten, dass das nicht in Ordnung war, hat auch alles geändert. Aber sie wollten sich nicht dazu verpflichten, dass sie das nie wieder tun dürfen. Das hat das Landgericht Hamburg, das relativ berühmt-berüchtigte, wie auch immer, hat das ziemlich starken Worten dann doch unsere Position unterstrichen und hat Google gesagt, nee, keine Diskussion, brauchen wir gar nicht mehr ins Detail einsteigen, ihr gebt jetzt die UE ab und das war's. Gut, bei dem sozialen Netzwerk ist es so, das hat eine relativ große Medienwelle erzeugt, dass wir diese Abmahnung rausgeschickt haben. Wir haben es halt auch mit der Pressemitteilung öffentlich erklärt. Und das ist ein Teil der Verbraucheraufklärung natürlich auch. Also das heißt, diese Rechtsdurchsetzung ist Teil der Verbraucheraufklärung insofern, als das auf diese Probleme hinweist, konkret auf die Probleme hinweist, also zumindest relativ konkret. Wir dürfen diese Unterlassungserklärung halt nur in bestimmten Rahmen fordern, sozusagen, wie gesagt, bei einem konkreten Datenschutzvergehen haben wir eigentlich überhaupt keine Handhabe. Aber wie gesagt, wo wir sie haben, ist allgemeine Geschäftsbedingungen zum einen und zum anderen Datenschutzerklärung. Und da stehen teilweise auch Sachen drin, die möchte man da nicht drinstehen haben. Und genau da machen wir dann halt etwas. Wenn jetzt diese Unterlassungserklärung nicht abgegeben werden, was passiert dann? Dann trifft man sich vor Gericht, wie gerade mit Google schon erzählt. Und dann wird geschaut, wer von den beiden hat recht. Klassischer Fall, zwei Juristen, drei Meinungen. In dem Fall ist dann die richterliche die ausschlaggebende, respektive dann die des nächsten Gerichts, wenn es in Berufung gehen sollte. Aber meistens wird es angesehen. Also, hatte ich schon erwähnt, keine konkreten Verstöße gegen Datenschutz, also bei konkreten Verstößen gegen Datenschutz haben wir keine rechtliche Handhabe. Das ist vor allem deswegen ärgerlich, weil, also Herr Klostermann hat es schon erwähnt, diese Geschichte mit den Datenschutzbeauftragten. Die Datenschutzbeauftragten haben diese rechtliche Handhabe, die sind dazu eingesetzt, genau diese Dinge auch zu machen. Problem an der Geschichte ist, also in Nordrhein-Westfalen kommt ein Mitarbeiter auf 200.000 Unternehmen, wenn ich den Bericht von Frau Sokol noch richtig im Kopf habe. Ein Mitarbeiter bei der Landesdatenschutzbeauftragten auf 200.000 Unternehmen. Also bitte, das ist etwas, was höchstens als abstrakte Gefährdung für die Unternehmen einzustufen ist, aber das war es dann auch. Also da passiert eigentlich faktisch fast nichts. Und das ist ein echtes Problem und sozusagen wir würden dann gerne sozusagen den Datenschutz ins Unterlassungsklagegesetz wirklich mit aufnehmen, auch bei konkreten Dingen, damit wir stellvertretend für den Verbraucher bei solchen Dingen dann auch klagen können, sodass Datenschutzvergehen auch tatsächlich mal ein bisschen wehtun können. Das tun sie nämlich faktisch momentan leider nicht. Ich will auch noch dazu fragen lassen. Agenda Setting 2010. Wir haben, also wir merken gerade, dass Identity Theft ein ganz großes Thema werden wird. Insofern, als dass immer mehr solche Geschichten passieren, wie zum Beispiel ja, ein kleines geknacktes Facebook-Passwort und dann, hey, ich sitze gerade in London, habe meine Geldbörse verloren. Kannst du mir über Western Union mal eben $200 schicken? Schon passiert. Kennt vielleicht ein oder andere die Geschichte. Franz Patzig hat das mal sehr schön erzählt. Ihm ist das passiert und er ist damit leider auch tatsächlich schon nicht mehr der Einzige. Das ist jetzt Identity Theft im kleinen Rahmen, das, was in Deutschland bei Identity Theft möglich ist, anders als in anderen Ländern. In den USA kann das sehr viel weitreichendere Folgen haben. Also es kann natürlich schon ein bisschen mehr noch werden, aber das. Netzneutralität und Deep Packet Inspection, das wird noch ein ganz, ganz heißes Eisen im nächsten Jahr werden wahrscheinlich. Also dass das wirklich auch spannend ist, wann ist das noch Netzwerkmanagement und wann ist es eine Diskriminierung? Das wird spannend werden. Targeting, insbesondere Behavioral Targeting, wird auch ein ganz großes Thema werden im nächsten Jahr, weil da einfach schon so wahnsinnig viele Dinge passieren, bei denen man sich eigentlich noch gar nicht so richtig sicher sein kann, ob das rechtlich auch noch annähernd zulässig ist. Und Wandern Opt-in, Wandern Opt-out und so weiter, wie schon mit Google Analytics, das ist ja auch so ein klassischer Fall eigentlich, da wird auch schon mit Daten gearbeitet, obwohl eigentlich das nach deutschem Datenschutzrecht eigentlich gar nicht sein kann. Es darf nicht sein. Google arbeitet da allerdings interessanterweise tatsächlich an einer Lösung zusammen mit dem Hamburger Landesdatenschutzbeauftragten. Smart Metering. Entschuldigung, Urheberrecht dritter Korb, genau, das ist gerade in der Mache, wird jetzt auch ganz spannend mit der neuen Koalition, mal schauen, wie spannend es wird. Wird auf jeden Fall für die Privatkopie wahrscheinlich etwas schwierig werden. Smart Metering ist ein anderes ganz, ganz spannendes Feld. Smart Metering sind solche Geschichten wie der intelligente Stromzähler, der halt, Daten durchreicht, bei denen halt, wann verbrauche ich wie viel Strom und wann ist die Netzauslastung hier so und so und wann braucht wer wie viel Strom zum Beispiel oder wann braucht wer wie viel Gas. Solche Geschichten einzuspeisen und daraus dann sozusagen zum Beispiel intelligente Verbrauchspreise zu machen, zum Beispiel, dass dann der Abendstrom günstiger ist als der Tagstrom, auch für den Endverbraucher, bei Industriestrom ist das schon so, also Nachtstrom ist billiger als Tagstrom. Solche Geschichten, da wird noch relativ viel passieren, auch die Frage, wer kann wann auf welche Daten zugreifen. Die Dauerbrenner von 2009 bleiben natürlich, insbesondere ganz spannend, was diese relativ pragmatische Geschichte angeht, die auch wahrscheinlich viel im Raum hier betrifft, die Frage von Third-Party-Applications und Ähnlichem in sozialen Netzwerken. Das ist eine ganz spannende Geschichte, da werden wir uns auch intensiv mit beschäftigen müssen, einfach. Wann darf wer auf welche Daten zugreifen und vor allem, wie sieht es aus mit Daten, die gar nicht die meinen sind, sondern nur Relationsdaten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Konstanze, die da sitzt, auf Facebook befreundet wäre, werden halt schnell Daten auch übertragen, die gar nicht meine sind, sondern Daten von Konstanze, zum Beispiel ihr Name und ihr Profilfoto, werden bei Applications häufig einfach schon mal mit rausgegeben.
Aber jetzt, Claudia.
Wie bitte?
Und nichts.
Nichts? Gar nichts? Okay. Das ist kein Facebook-Account, oder?
Nee.
Ja, habe ich mir noch gedacht. Gut, also das sind so die Themen, die uns auf 2010 beschäftigen werden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viele Menschen eingeschläfert hier mit einem kleinen Einblick in das, womit wir uns beschäftigen, wie wir uns damit beschäftigen und was auch ein bisschen unsere Positionen dazu sind. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere jetzt noch schnell eine Frage hat. Und ansonsten kann er mich natürlich auch gleich noch was ansprechen. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Dankeschön.
Natürlich gleich eine Frage. Ich habe eigentlich mehrere, aber ich nehme mal die, die mir am wichtigsten scheint. Du hast jetzt ja gerade noch die Agenda für 2010 da. In der Oberbrenner von 2009 bleiben. Man muss aber sagen, dass die Novelle des Datenschutzgesetzes ein complete fail ist. Das heißt, dass eigentlich so wie alle Forderungen, die man haben muss, nicht durchgesetzt wurden, insbesondere gewisse Privilegien, die du erwähnt hast. Die Frage ist, wie man daran geht, wenn man nochmal eine zweite Legislaturperiode versucht, mit Lobbying und einer möglichst langen Liste an Forderungen daran zu gehen, oder muss man nicht von vornherein sagen, das braucht eine komplette Revision und nicht noch eine neue Novelle der Novelle der Novelle. Und daran anschließend die Frage, wie die Bürgerschutzzentralen das Konzept des Datenbriefes sehen und ob sie dem vielleicht eine Chance geben.
Also zum Letzteren kann ich jetzt, können wir uns gerne gleich nochmal unterhalten, zum Letzteren, aber da das hier auch alles aufgezeichnet wird, werde ich dazu keine öffentliche Stellung nehmen können.
Aha.
Das ist der zweite Teil, aber zum ersten Teil, was die Gesetzesnovelle angeht. Wir haben unglaublich geflucht über diese Novelle, denn tatsächlich war das, was ursprünglich aus dem Innenministerium von Herrn Schäuble kam, noch das Annehmbarste von dem, was dann im gesamten weiteren politischen Prozess bei dieser BGSG-Novelle stattgefunden hat. Das ist auch eher ungewöhnlich, dass man Herrn Schäuble für Datenschutz loben möchte, kommt aber in so einem Fall auch mal vor. Das Problem war wirklich, dass es immer weiter zurückgeschnitten wurde und wir hatten eigentlich darauf gehofft, dass es nicht mal mehr behandelt wird. Also wir hatten darauf gehofft, dass diese Bundesdatenschutzgesetznovelle fallen gelassen wird und dass man in dieser Legislaturperiode dieses ganze Thema Datenschutz vielleicht mal wirklich sinnvoll angeht. Diese ganzen Geschichten mit der spezialgesetzlichen, dass wir Spezialgesetzgebung haben, dass Teile in TKG geregelt sind, Teile in TMG geregelt sind und so weiter. Unser Datenschutzrecht ist faktisch aus der Steinzeit. Und natürlich ist es so, dass man da wirklich mal sehr stark drüber nachdenken muss, ob man da nicht mal ein eigenes Datenschutzgesetzbuch oder Ähnliches macht. Da gibt es diverse Überlegungen und Anregungen zu. Ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn jetzt wir einen Arbeitnehmerdatenschutzgesetzvorschlag von Herrn Scholz noch kurz vor der Wahl kriegen und dann haben wir das Bundesdatenschutzgesetz, das Telemediengesetz, das Telekommunikationsgesetz und so weiter. Wir haben einen unglaublichen Wust an Sachen, die auch teilweise nicht konsistent sind. Allein die Frage Nutzung oder Verarbeitung, in welchem Gesetz steht gerade was drin. Solche Dinge, das sollte tatsächlich mal konsolidiert werden und das ist auch eine der Sachen, da das Ganze vom Kopf auf die Füße zu stellen und dieses Verbrauchersouveränitätsding klarzustellen und nicht zu sagen, grundsätzlich, denn das ist ja eine der Geschichten, die immer gerne missverstanden wird, grundsätzlich ist jeder Herr seiner Daten. Das Problem ist, das juristische grundsätzlich ist nicht das normale grundsätzlich. Das ist im Sprachgebrauch übliche grundsätzlich heißt eigentlich immer. Das juristische grundsätzlich heißt aber, also immer wenn ein grundsätzlich in juristischen Texten oder in juristischen Bewertungen vorkommt, Vorsicht, denn das heißt immer, wir reden jetzt direkt mal von den Ausnahmen. Und das sind im Zweifel dann relativ viele. Also das mit zu beachten, die ganzen Ausnahmen auch mal wirklich nochmal zu prüfen, ob die wirklich notwendig sind, ob die zielführend sind und wofür die eigentlich da sind letzten Endes. Das Wissensprivileg ist nichts anderes als eine versteckte Subvention. Also insofern muss man schon drüber nachdenken, ob man das wirklich noch braucht. Und natürlich ist jetzt die Geschichte, das wird evaluiert werden, die aktuelle Fassung vom BDSG nach der Novelle 2. Das wird evaluiert werden und wahrscheinlich wird sich davor nicht wesentlich etwas dran tun, speziell an diesen Regelungen, die jetzt uns betreffen, 28, 2 und Ähnliches. Das wird vermutlich nicht mehr angefasst werden und die Evaluation ist auch tatsächlich erst zum Ende der Legislaturperiode, wenn dann die Übergänge vom alten BDSG und die Fristen, die da drin sind, für den Umgang mit alten Datensätzen zu den neuen Datensätzen, wenn das alles abgelaufen ist, dann wird man es evaluieren, aber vorher nicht. Also insofern ist es wahrscheinlich. Also es ist wünschenswert, dass es mal wirklich grundsätzlich angegangen wird, dass sich jetzt gerade eine schwarz-gelbe Bundesregierung daran machen wird, das BDSG so zu schreiben, dass ich es als verbraucherfreundlich interpretieren würde, ist relativ optimistisch. Weitere Fragen?
Ja, ich frage mich, warum immer noch über die Packet Inspection diskutiert werden muss, denn eigentlich ist doch völlig klar, dass das ein Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis ist. Es ist Kommunikation und es wird eingegriffen in die Pakete. Und ich finde, also ich meine, das fernwende Geheimnis ist ein Grundrecht. Warum kann man dann immer noch darüber sprechen, dass man das machen will? Und zwar nicht nur vom Staat, sondern sogar eben in diesem Fall auf der Provider-Seite, um eben den Dienst zu verbessern oder warum auch immer. Also eigentlich undiskutierbar zu sein.
Ich würde da eigentlich zustimmen. Der Punkt ist nur, ich bin auch kein Provider. Wenn ich ein ISP wäre, würde ich dir jetzt in diesem Moment wahrscheinlich das Wort Netzwerkmanagement um die Ohren hauen und sagen, ohne DPI kann ich kein anständiges Netzwerkmanagement betreiben. Und ich möchte das gar nicht klassifizieren, ob das stimmt oder nicht. Ich würde sagen, nein, aber gut. Also da sind andere noch ein bisschen am Zug und das wird sich in der rechtlichen Bewertung noch ein bisschen hinziehen. Wen es interessiert, im Telekom-Paket geht es gerade ein bisschen darum, am Rande. Das Telekom-Paket, ein großes Gesetzeswerk auf europäischer Ebene, was an vielen Ecken und Enden krankt, um Urheberrecht ein bisschen krankt, ein bisschen um Netzneutralität krankt, gerade im Vermittlungsausschuss zwischen Rat und Parlament sitzt. Da kann man sich auch selber aktiv einbringen, wenn man das denn möchte, und ein bisschen mitmachen und mal seine Parlamentarier anrufen und ihnen klar machen, dass einem diese Dinge wichtig sind. Aber das ist ein Bereich, der wird auf jeden Fall noch kommen. Das wird auch gerade im EU-Kontext noch sehr, sehr spannend werden. Auch deswegen, weil die Amerikaner gerade vorgelegt haben mit der FCC zur Netzneutralität. Und ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Die Packet Inspection spielt dabei einfach eine große Rolle, insofern als dass die Frage ist, wie viel ist Netzwerkmanagement und wie viel ist nicht mehr Netzwerkmanagement, sondern aktive Diskriminierung von Dingen. Und die Frage nach der Einschränkung auf zulässige Inhalte, wie das immer so schön heißt. Wenn ich die Zulässigkeit von Inhalten, die über mein Netzwerk gehen, prüfen möchte, brauche ich DPI. Komme ich nicht drum rum. Und das ist zum Beispiel die Einschränkung, die in den USA mit der FCC gemacht wurde. Es gilt, also Netzneutralität gilt, aber nur für legale Inhalte. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt oder hier nicht jetzt in dem Rahmen gibt, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interesse und das Zuhören. Wie gesagt, ich bin noch einen Moment da und wer dann noch Fragen hat, kann mich einfach ansprechen. Dankeschön.